Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir das alle sagen, dass wir singen dürfen, dass wir es glauben können und dass es so ist. Selbst wenn wir singen würden und sagen, wenn es nicht so wäre, dann würde unser Singen und Sagen vergeblich sein. Aber die Dinge, die Gottes Wort sagt, die sind so, wie Gott sie ausgesprochen hat. Und darauf können wir uns ewiglich verlassen. Als Bruder Russ den einen Satz aussprach, dass Gottes Wort uns persönlich trifft, und dann hat es uns etwas zu sagen. Solange wir noch meinen, andere sind gemeint, gehen wir leer aus. Das Wort geht rechts und links an uns vorüber. Und wir haben es gehört und doch nicht zu Herzen genommen. Wenn aber das Wort zu uns direkt spricht, dann schauen wir in den Spiegel des Wortes hinein und sehen uns, und dann schauen wir zum Herrn auf, der uns aus Gnaden geliebt und der uns zu sich gezogen hat. Ich muss bemerken, dass mir die Konzentration im Moment noch sehr, sehr schwer fällt. Ich bin Gott dankbar, dass er mich so weit hergestellt hat. Aber ich kenne meine Grenzen und bitte da um Verständnis. Wenn ich langsam spreche, dann hat das seinen Grund. Und ich wurde heute gefragt, ob ich nicht eine Predigt Bruder Brenhems übersetzen möchte. Es geht einfach noch nicht. Bei aller Liebe, es geht noch nicht. Die Konzentration ist zu gewaltig, die man dazu nötig hat, um jeden Satz, jedes Wort mitzubekommen und dann gleichzeitig ins Deutsche zu übertragen. Das ist im Moment noch nicht möglich. Aber wir haben ja bereits gemerkt, dass wir reichlich versorgt werden mit Predigten, die als Broschüren erscheinen. Und dass wir uns darin vertiefen können. Und es wird immer kräftiger, immer wuchtiger, immer gewaltiger. Und wenn die Predigt herauskommen wird, drei Arten von Gläubigen, wird's uns sicherlich anders zumute werden. Aber Gott weiß alle Dinge und er wird mit Sicherheit eine Gemeinde haben, die übrig bleibt, die ohne Flecken und ohne Runzel sein wird, die bis ans Ende ausharren kann durch die Gnade Gottes. Nicht auf uns selbst gestellt, das wäre gar nicht möglich. Nun, mir geht es eigentlich heute Abend um Vergleiche in der Heiligen Schrift. Und wir kommen dann vielleicht zu dem, was Bruder Brenhem hier und da gesagt hat, um zu begreifen, in welch einer Weise Gott redet und dass man nicht nur den Buchstaben, sondern den Geist dessen, der geredet und den Sinn dessen, was gesagt wurde, erfassen kann. In Psalm 95 haben wir so wunderbar von der Anbetung gehört und wir sollen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann steht gleich im 7. Vers, denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide, die Herde seiner Hand. Und er führt uns auf frische Weide und auch zu lebendigem Wasser und er möge es heute Abend aus Gnaden tun. Es ist nicht der Nachdruck, den wir dem Worte Gottes verleihen wollten, sondern Gottes Wort ist in sich selber schon allmächtig und wird das ausrichten, wozu es gesandt worden ist. Wenn wir hauptsächlich in das Neue Testament hineinschauen, dann finden wir Vergleiche, manchmal dieselben Worte gebraucht, in verschiedenen Zusammenhängen. Und wir mögen uns oft fragen, lasst mich damit mit Johannes 15 beginnen. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Alles, was hier noch steht, ist ganz wunderbar, aber mir geht's im Moment um das Wort, ihr seid nicht mehr Knechte, sondern meine Freunde, denn ein Knecht hat nicht die Einsicht in das Tun seines Herrn. Ich bin einmal gefragt worden, gerade um dieses Wortes willen, weil der Herr damals gesagt hat, mein Knecht. Und dann hat der Betreffende einfach gesagt, hör mal, wenn der Herr dich so angesprochen hat, dann hast du keine Einsicht in sein Tun und. Irgendwie habe ich dann darüber nachdenken müssen, dass man Gottes Wort tatsächlich immer in dem rechten Zusammenhang und auch in der rechten Weise verstehen muss. Wenn wir an Paulus denken, an seinen ersten Brief, den er geschrieben hat, da sagt er zum Beispiel in Römer Kapitel 1, Vers 1, ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu. So beginnt der größte Apostel aller Zeiten seinen Brief. Und nun wollen wir doch miteinander vergleichen, wollen Gottes Wort reden lassen. Wenn wir weitergehen, es ist sicherlich nicht nur der einzige Brief, den er so beginnt, sondern es sind ihrer etliche, die er in der gleichen Weise beginnt. Und er schließt sogar, wo ist es im Philipperbrief vielleicht, da schließt er sogar seinen Mitbruder Timotheus ein. Und es heißt hier, Philipper Kapitel 1, Vers 1, wir, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, entbieten allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind und so weiter und so weiter. Wir könnten eigentlich viele Bibelstellen aufschlagen und auch die, Gott tut nichts, er offenbart sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Und wir können im Galaterbrief aufschlagen und nachlesen, dass solange ein Sohn unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht, und da ist Knecht wieder so verwandt wie hier in Johannes 15. Man muss also sehr darauf achten, in welch einem Zusammenhang und in welch einer Weise ein Wort Gottes verwendet worden ist. Wo ist es? Galater 4. Galater 4, Vers 1. Ich sage euch aber, solange der Erbe noch unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Wir merken also, dass das Wort Knecht in verschiedener Weise angewendet worden ist. Und das ist sehr wichtig, dass wir es begreifen. Aber darauf kommt es uns eigentlich heute Abend gar nicht an. Es kommt uns vielmehr darauf an, Gottes Wort recht zu verstehen. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 10, Matthäus Kapitel 10, Vers 24. Hier steht, ein Jünger steht nicht über seinem Herrn oder Meister und ein Knecht nicht über seinen Herrn. Ein Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister und ein Knecht wie seinem Herrn. Wie gesagt, es geht uns eigentlich gar nicht darum, sondern wir werden gleich merken, es geht um ganz andere Dinge, die wir in den Predigten Bruder Brenhims finden, die wir in der Heiligen Schrift finden. Und es ist sehr, sehr notwendig, gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, auf alles genauestens Acht zu geben. Da gibt es ein Wort, entschuldigt, ich werde gerade dran erinnert, im Propheten Daniel, Kapitel 9, Vers 23. Da du zu beten begannst, erging ein Gotteswort, und ich bin gekommen, um dir Auskunft zu geben, denn du bist ein besonders geliebter Mann. Jetzt kommt der Gedanke, der zum Ausdruck kommen soll. So achte nun auf das Wort, damit du die Offenbarung genau verstehst. Es gibt kein Verständnis keiner göttlichen Offenbarung, ohne genau auf das Wort zu achten. Aber selbst die verstandesmäßige Achtung oder Beobachtung des Wortes kann dir und mir noch nicht den Erfolg oder das Resultat bringen, das wir gerne haben möchten. Im Johannesevangelium, im 13. Kapitel, das bekannte Kapitel von der Fußwaschung, hier heißt es in Kapitel 13 von Vers 14, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr ebenso tut, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Apostel nicht höher, als der ihn gesandt hat. Man könnte weiterlesen, aber ich bleibe bei diesem Worte aus dem Grunde stehen, weil in der letzten Zeit doch sehr oft die Redewendung erklungen ist, wir bleiben in der Lehre der Apostel. Und irgendwie sollte eine Unterstellung stattfinden, dass wir außerhalb der Lehre der Apostel stehen. Und es mag vielleicht irgendwo und irgendwie den Eindruck erwecken. Aber wenn wir das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift nehmen, dann werden wir feststellen, dass wir mitten im Willen und im Worte Gottes erfunden werden. Wenn jetzt ganz demütig und ganz einfach die Frage gestellt werden sollte, wo hat Paulus die Fußwaschung gelehrt? Dann müsste der eine und der andere sagen, ja, bitte, einen Moment, ich weiß es nicht. Das könnte dann die Antwort sein. Und wenn wir dann einen Mann Gottes, Bruder Brenhim, von dem ich heute und in aller Zukunft jeden Tag mehr davon überzeugt sein werde, dass er einer der größten Propheten Gottes war, der über diese Erde ging, mit dem die Feuersäule war seit dem Tage seiner Geburt. Und er selbst legt Zeugnis ab und sagt, kurz danach, als ich geboren war, hing die Feuersäule über mir meine Mutter und die dabei waren, haben mir gesagt, wie sie durch das Fenster hereinkam und über mir hing. Dieser Mann Gottes sagte, es gibt drei Verordnungen für die neutestamentliche Gemeinde. Das ist Taufe, Abendmahl und Fußwaschung. Wenn wir jetzt hier heute Abend beginnen und wir beginnen erst Vergleiche zu ziehen. Ich muss es machen. Ich bin innerlich dazu gezwungen, es zu machen, um uns zu zeigen, dass alles leere Geschwätz wie ein Krebs um sich frisst und zerstörend wirkt und nicht zur Auferbauung der Gemeinde des lebendigen Gottes dient. Man könnte, und das ist ein Punkt, den ich am allerletzten anschneiden möchte, aber auch das ist ein Teil und wir werden noch eine ganze Menge von Punkten herausstellen im Laufe der kommenden Zeit, von denen vielleicht der eine und der andere gesagt hat, sagen mag, vielleicht noch sagen wird, Moment, das haben die Apostel nicht gelehrt. Und wenn ich jetzt hier das Neue Testament aufschlagen würde und fragen, wo haben die Apostel gelehrt, dass man den Zehnten und das Hebopfer wie im Alten Testament so auch im Neuen Testament geben soll. Und dann müsste jeder von uns vom ersten bis zum letzten sagen, wir finden es nicht in der Lehre der Apostel. Das heißt, in den Briefen, was alles gelehrt wurde, in all den Predigten, die ein Paulus bis zur Mitternacht gehalten hat, davon ist nicht berichtet. An einer Stelle schreibt Paulus, was ich dir mündlich und schriftlich überliefert habe, darin bleibe. Wir haben also nur den Rahmen dessen, der uns gesteckt worden ist, damit wir die Anhaltspunkte haben. Aber wenn irgendjemand uns etwas wollte, der könnte wirklich die Frage stellen, ja, wo hat Paulus das gelehrt? Und dann kommt ein Prophet Gottes und sagt, es hat sich nichts geändert. Derselbe Gott, der im Alten Testament geredet hat, der hat im Neuen geredet und die Dinge treffen genauso zu. Er ging manchmal sehr weit in diesen Punkten und hat sie sehr, sehr betont. Und es gibt eine ganze Reihe, aber ehe ich euch mit dem Punkt der Fußwaschung in der Luft hängen lasse, möchte ich dennoch das Wort lesen aus dem Timotheus, wo Paulus dennoch schreibt, dass eine Witwe nicht in das Verzeichnis der Gemeinde eingetragen werden soll, es sei denn, sie ist nur eines Mannes Ehefrau gewesen und hat den Heiligen die Füße gewaschen, nur damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. 1. Timotheus 5 von Vers 9. Eine Witwe soll nur dann in das Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist, nur eines Mannes Ehefrau gewesen und durch gute Werke wohl bezeugt ist, insofern sie nämlich Kinder großgezogen, Gastfreundschaft gegen Fremde geübt, Heiligen die Füße gewaschen, Bedrängten Hilfe geleistet. Ich habe das nur gelesen, damit ihr wisst, dass auch da noch eine Stelle ist, die das bezeugt, was der Herr Jesus der Gemeinde geboten hat. Lehrmäßig hat es Paulus nirgends in seinen Briefen festgelegt, vielleicht in seinen mündlichen Ansprachen. Hier wird es uns in der Weise nun aus Gnaden berichtet, damit wir wissen, dass es so gewesen und stattgefunden hat. Wenn nun Paulus als ein Mann Gottes, den der Herr dazu gebraucht hat, den größten Teil des Neuen Testaments zu schreiben und der auch in einer außergewöhnlichen Weise gebraucht wurde von Gott, dazu gebraucht hat, vieles zu schreiben, zum Beispiel in 1. Korinther 11. Und ich möchte das sehr klar betonen, dass er Dinge von Gott empfangen hat und manchmal hat er das, wie es ihm vielleicht durch den Geist geoffenbart wurde, weitergegeben hat. Er sagt hier in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 23, denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so empfangen, wie ich es euch überliefert habe. Er hat es vom Herrn empfangen. Aber es gibt Punkte, die er nicht in dieser Deutlichkeit oder vielleicht nicht als Offenbarung. Und wenn ich das hier heute Abend so sage, dann nicht, ich hoffe nicht mit allzu lauter Stimme. Aber es gibt Dinge, die er von sich aus gesagt hat. Wir werden es besonders in 1. Korinther 7 noch feststellen. Hier in der Passage in 1. Korinther 14 von Vers 34, da sagt er zum Beispiel, was die Frauen betrifft, und das ist sowieso ein Thema, ich wünschte wirklich, es würde gar nicht existieren. Aber dann frage ich mich, warum hat dieser Mann Gottes 35 Jahre hintereinander gerade diesen Punkt immer und immer wieder angeschnitten? Und wir leben in einer Zeit, in der es eine Menschenrechtskommission gibt, in der es eine Frauenrechtskommission gibt. Die eine hat in Helsinki stattgefunden, die andere in Kopenhagen. Aber die Frage ist, wo ist die Gottesrechtskommission? Wo kommt Gott zu seinem Recht? Menschenrechtskommission, gut und schön. Sie treten für die Menschenrechte ein. Frauenrechtskommission, gut und schön. Sie treten für die Rechte der Frauen ein. Aber Gottesrechtskommission, dass man für das Recht unseres Gottes eintritt. Das andere sind ja menschliche Dinge und wir dürfen es ruhig sagen, Zeiterscheinungen, und ich darf hinzufügen, Endzeiterscheinungen, da wollen wir gar keinen Hehl draus machen. Das sind Endzeiterscheinungen. Das Wort Emanzipation, das hat man früher überhaupt nicht gehört. Heute weiß es jedes Kind, was es bedeutet. Alles wird synchron geschaltet. Aber wo bleibt da die göttliche Ordnung? 1. Korinther Kapitel 11, Gott, Christus, Mann, Weib. Das ist die göttliche Ordnung. Und darunter haben wir uns zu beugen, zu fügen, zu stellen. Und ich sage euch, eines Tages wird offenbar werden, dass der Ungehorsam wie die Sünde der Zauberei ist. Eines Tages wird das noch offenbar werden, noch zu unseren Lebzeiten. Hier in 1. Korinther 14 von 34 steht, die Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen schweigen, denn es kann ihnen nicht gestattet werden zu reden, sondern sie haben sich zu unterordnen, wie auch das Gesetz es gebietet. Was hatte Paulus mit dem Gesetz zu tun? Er lebte in der Gnade. Christus war des Gesetzes Ende, des Gesetzes Erfüllung. Und hier tritt ein Mann Gottes, Paulus, auf und sagt, wie auch das Gesetz es gebietet. Natürlich, man kann sagen, Gesetz hin, Gesetz her. Aber es ist meine Überzeugung, dass der Jahwe des Alten Testaments, der Jesus des Neuen Testaments ist, dass der dort auf dem Berge Sinai redete, war derselbe, der dort auf dem Ölberge sprach. mit dem einzigen Unterschied, im Alten Testament in der Geistleiblichkeit, im Neuen Testament Fleisch geworden, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber derselbe Ich Bin, derselbe Herr und niemand anders. Nun, wenn hier in diesem Text gesagt wird, und das ja auch in allem Ernst, wie das Gesetz es gebietet. Ein Gesetz spricht nicht nur einen Wunsch aus. Würden Sie bitte so freundlich sein. Das ist kein Gesetz. Ein Gesetz gebietet, und damit hat sich die Sache. Ein Gesetz hat eine Strenge mit sich, und hier sagt Paulus, wie es das Gesetz gebietet. Nicht wünscht, nicht bitte, bitte sagt, sondern wie es das Gesetz gebietet. Und dann kurz weiter. Aber er bringt die Sache dann hier noch zum Höhepunkt, indem wir vielleicht von Vers 37 lesen. Wenn jemand sich für einen Propheten oder für einen Geistbegabten hält, so muss er erkennen, dass das, was ich euch hier schreibe, das Gebot des Herrn ist. Wenn sich jemand nicht nur als ein einfaches Gemeindeglied empfindet, sondern wenn sich jemand als Prophet, als geistbegabt hält, so muss er, nicht so kann er, so möchte er, so muss er erkennen, dass das, was ich hier schreibe, das Gebot des Herrn ist. Er hat also Dinge nicht aus der Luft gegriffen, hat sie nicht ein Hobby daraus gemacht, sondern hat aufgrund der göttlichen Offenbarung in der Gemeinde die Dinge so festgelegt, wie sie festgelegt werden mussten. Die Sache wird immer ernster, das werdet ihr sehen. Und es wird am Ende kein Schlupfloch mehr übrig bleiben, durch das du oder ich noch hindurch können, auch wenn wir es wollen. Gott wird sich uns in den Weg stellen durch sein Wort und wird uns nicht durchlassen, es sei denn, wir haben uns darunter gebeugt. Oft hören wir den Begriff, dass wir eine Wortbraut werden sollen. Was bedeutet Wortbraut? Und wenn wir heute hier an dieser Stätte und wir werden eine ganze Anzahl Dinge anschneiden, die gelehrt worden sind, die man so auf Anhieb hier in der Heiligen Schrift nicht herauslesen kann. Aber wenn man geöffnete Augen hat, wird man die Verbindung zu allem, was da ist und was gesagt wurde, aus Gnaden finden. Aber es ist eben zugeschnitten auf die Zeit, in der wir jetzt angekommen sind. Bruder Brennim hat ja auch nicht vor 400 Jahren, sondern direkt am Ende der Zeit hat Gott ihn gesandt. Und wisst ihr, wenn wir glauben, dass die Bibelstellen, die sich auf seinen Dienst bezogen haben, zu ihrer Erfüllung gekommen sind, dann brauchen wir nur in Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 21, deutlich und langsam zu lesen. Und da steht klar geschrieben, lasst ihn mich vorlesen. Hier komme ich noch auf den einen Vers zurück. Aber damit wir es wissen, dass der Dienstbruder Brennhems nicht nur bis zur Apostelzeit zurückging, sondern bis zum 1. Moses 1, Kapitel 1, Vers 1. Und wenn wir das nicht begreifen werden, dann werden wir die Botschaft nicht begreifen. Hier in Apostelgeschichte im 3. Kapitel Bezug nehmend auf unseren Herrn und Heiland stehen diese Worte. Diesen muss allerdings der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Wenn nun hier der Geist Gottes durch den Mund des Petrus am Anfang der neutestamentlichen Gemeinde das Ende voraussagt. Dann hat er nicht durch den Geist gesagt, dass Christus im Himmel bleiben muss, bis alle Dinge wiederhergestellt wurden, wie sie durch den Mund der Apostel und der Lehrer und der Hirten gesagt wurden seit Beginn des Neuen Testamentes, sondern hier steht schwarz auf weiß geschrieben, bis zur Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Könnt ihr darauf alle ein Amen sagen? Das ist die Endzeitbotschaft. Nicht nur zurück bis zu einem gewissen Teil und dann können wir machen, was wir wollen, sondern eine Gesamtoffenbarung. Kurz eine Frage, wenn jemand den Zweifel daran hat und glaubt nicht, dass mir das Spaß macht, hier vorne zu stehen, das dürft ihr mir schon abnehmen. Ich frage euch, wo hat ein Paulus von dem, was im Garten Eden geschah, von dem Sündenfall, wo hat er die Sache dir oder mir deutlich gemacht? Suche sie, schlage sie mir auf. Und wenn du sie findest, wollen wir sie gemeinsam lesen. Wir finden sie angedeutet im Korintherbrief, sagt er an einer Stelle, ich will euch Christo als eine reine Jungfrau zuführen, aber ich fürchte, wie die Schlange Eva verführt hat, dass auch ihr verführt werdet. Er hat das Geheimnis schon gewusst, aber hat er dir und mir gesagt, derselbe Engel, der am 7. Mai 1946 zu mir kam, trat in den Raum und hat mir gesagt, was am Vormittag und was gegen Abend geschah. Am Vormittag mit der Schlange vor dunkel werden mit Adam an dem gleichen Tage hat es einen Menschen gegeben, der das so deutlich unverblümt gesagt hat, wie es unserem Bruder Brenhem von Gott aus aufgetragen war? Habt ihr da einen Paulus oder einen Petrus oder gar unter den Propheten? Hat nicht Gott gesagt, dass die Dinge verschlossen und versiegelt bleiben sollen bis zur Endzeit? Und dann sollen sie geoffenbart werden. Und jetzt frage ich ganz ehrlich, ich habe sicherlich auch geschrieben, aber wer will es wagen, sich als Einzelner, als Gruppe, als Gremium über das, was Bruder Brenhem im Auftrage Gottes gesagt hat, zu Gericht zu sitzen? Wer will es wagen? Ich habe zu büßen, weil ich's gewagt habe. Und deshalb muss ich diese bittere Lektion durchmachen. Es waren einige Dinge, die mir einfach nicht so ganz direkt einleuchteten. Und ich meinte, wie es viele heute meinen, und ich verstehe sie. Und ich bin nicht hier, um zu verurteilen. Wenn jemand kommt und sagt, und sie blieben in der Lehre der Apostel, und es geht ja so weit, dass man sogar sagt, und wenn ein Engel vom Himmel kommt und predigt ein anderes Evangelium. Und dann plötzlich heißt es schon, das ist aber nicht das Evangelium, das wir gehört haben, seitdem wir gläubig sind. Seitdem wir gläubig waren, haben wir diese Geheimnisse ja gar nicht gehört. Da war unser Verständnis doch gar nicht geöffnet. Da waren die Siegel doch gar nicht gebrochen und gelöst und der Inhalt war doch gar nicht offenbart. Wer sind wir überhaupt? Haben wir die Zeit begriffen, in der wir leben? Und das Wort, das Gott an uns gerichtet hat. Und man kann die frömmsten Bibelstellen zitieren und dennoch an dem, was Gott wirklich tut, vorbeigehen. Aber wisst ihr, es ist nicht das erste Mal. Als der Feind zur Eva kam, hat er 99% Wort Gottes genommen. Er wusste ganz genau, was geschrieben steht. Und hat er etwas hinzugetan und darin lag die ganze Sache. Hier steht jetzt in 1. Korinther, Kapitel 14, noch ein Vers geschrieben.
Und zwar Vers 28. Wenn jemand es aber nicht anerkennen will, so wird er nicht anerkannt. Ein ganz ernstes Wort. Warum? Weil Paulus ein Gebot des Herrn ausgesprochen hat. Er hat nicht nur einen Brief geschrieben, sondern hier in diesem Schreiben liegt Offenbarung. Brüder und Schwestern, wenn der Paulus einen Brief schreibt und er sagt, bring meinen Mantel mit, oder ich werde den Winter da und da zubringen, oder ich werde über Rom reisen, oder dies und jenes, dann wissen wir, dass irdische Dinge auch mit in den Briefen sind. Aber wenn er hier ein Gebot des Herrn ausspricht, dann ist es nicht Paulus, der da redet, sondern dann ist es Gott, der durch Paulus redet, der gebietet und der befiehlt. Und die Dinge müssen beherzigt und befolgt werden. Speziell, wenn wir 1. Korinther 7 durchnehmen. Ihr werdet erstaunt sein, wie viele Male Paulus von sich aus sagt, das sage ich, nicht der Herr. Und plötzlich sagt er, das sage nicht ich, sondern das sagt der Herr. Hier auf eure Anfragen antworte ich so und so, und er antwortet auch. Und dann kommen wir, er sagt in Vers 7 schon, ich möchte freilich wünschen, dass alle Menschen so wären wie ich. Doch jeder hat hierin eine besondere Gabe von Gott. Der eine so, der andere anders. Jetzt Vers 8. Den Unverheirateten, aber und den Witwen, sage ich. Oh, ich bin so dankbar, dass der Paulus so aufrichtig, so ehrlich, so grund bis ins Tiefste hinein, er hat keinen Schmarren gemacht, hat sich nicht geistlich gebärdet, über alles stehend. Wo er geredet hat, hat er es gesagt. Und wo Gott geredet hat, da hat er es auch gesagt. Er war nicht so fromm, wie viele Prediger heute sind. Durch sie redet nur noch Gott. Sie selber sind gar nicht mehr da. Man kann sie selber überhaupt nicht mehr hören. Vielleicht ist das Gegenteil der Fall, dass man nur sie selber hört und Gott überhaupt nicht hören kann. Denn das kann auch passieren. Hier sagt Paulus, den Unverheirateten aber und den Witwen sage ich, sie tun gut, wenn sie so bleiben, wie auch ich es bin. Können sie aber nicht enthaltsam leben, so mögen sie heiraten, denn in der Ehe leben ist besser, als entflammt zu sein. Den Verheirateten aber gebiete ich. Lest ihr bitte alle mit? Lest bitte alle mit. Hier wird er sofort gestoppt. Es steht noch geschrieben. Den Verheirateten aber gebiete ich. Und dann ist Schluss. Und dahinter steht, nein, nicht ich, sondern der Herr. Merkt ihr den Unterschied? Nicht ich, sondern der Herr. Und dann führt er aus, was der Herr gebiete. Dann in Vers 12. Den Übrigen aber sage ich von mir aus, nicht der Herr. Seid einmal ehrlich, auch Brüder, die ihr am Worte mitdient. Und alle, wohin dieses Band kommen mag, wer wäre so ehrlich und so aufrichtig gewesen wie dieser Paulus? Solch ein großer Gottesmann. Er sagt hier, den Übrigen aber sage ich von mir aus, nicht der Herr. Damit hat er sich doch eine totale Blöße gegeben. Damit hat er doch zum Ausdruck gebracht, jetzt redet doch nicht der Herr durch mich, jetzt rede ich selber. Aber wisst ihr, es ist mir lieber, dass ein Mensch, der erleuchtet ist durch den Heiligen Geist, redet und sagt, gut, das sage ich, als dass ein Mann oder jemand sagt, so spricht der Herr und es ist dem nicht so. Dann wissen wir immer genau, woran wir sind. Und wenn jetzt hier wirklich geschrieben steht, den Übrigen aber sage ich von mir aus sogar, Den übrigen aber sage ich von mir aus, nicht der Herr. Welch ein Bekenntnis wird hier abgelegt. Und es geht noch viel, viel weiter. In Vers 25 steht, in Betreff der Mädchen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Seht, wie ehrlich der Mann ist. Spreche aber meine eigene Ansicht aus. Habt ihr schon jemals Bruder Brenim sagen hören, ich spreche meine Ansicht und das ist meine Ansicht? Hat er doch einige Male, hat er es gesagt. Einige Male hat er es gesagt. Er war genauso aufrichtig wie dieser Mann Gottes hier. Gott will Aufrichtigkeit. Ein Lump, der aufrichtig ist, der ist Gott angenehmer wie irgendjemand, der meint es zu sein und es nicht ist. Hier sagt er tatsächlich, habe ich kein Gebot des Herrn, spreche aber meine eigene Ansicht aus als einer, der Barmherzigkeit vom Herrn erfahren hat. Wisst ihr, das, was diese Männer Gottes an Wahrhaftigkeit in ihrem Herzen getragen haben, davon möchte ich einen Teil haben und wenn möglich alles, was sie hatten. Ich möchte genauso ehrlich und genauso aufrichtig sein, wie sie es waren. Aber das muss auch von Gott kommen. Vor kurzem kam ein Bruder zu mir irgendwo und sagte, Bruder, bete für mich. Ich kann einfach nicht aufrichtig sein. Es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist immer eine ganz schwierige oder schwere Sache. Aber Gott wird es uns aus Gnaden gelingen lassen. Vers 29. Das aber sage ich, liebe Brüder. Er wusste genau zu unterscheiden. Und die Gemeinde wusste genau, wenn er in 1. Korinther 11, 23 sagt, das habe ich vom Herrn empfangen und so übergebe ich es euch. Damit wusste jeder, hier ist nichts mehr zu deuten. Hier ist vom Herrn empfangen und weitergegeben worden. Wenn er sagt, das ist ein Gebot des Herrn, und wer es nicht anerkennt, der wird nicht anerkannt, dann wusste er, wovon er redet. Und wenn er hier sagt, das gebiete ich, nein, nicht ich, sondern der Herr. Dann sehen wir doch aus jedem Vers, aus jedem Zusammenhang, sehen wir genau und wissen, woran wir sind. Ganz gleich, über welch ein Thema er gesprochen hat. Er hat uns nicht im Unklaren darüber gelassen. Aber ich sage noch einmal, wir werden auf einige Punkte zu sprechen kommen. Und jeder wird seine Entscheidung treffen müssen, ob er es will oder nicht. Er wird sie treffen. Nicht um meinet oder um irgendeines Menschen willen. Aber schließlich haben wir es mit Gott und mit seinem geoffenbarten Worte zu tun. Und wenn ein Mann Gottes sagen konnte und das Zeugnis ablegen vom, 11. Juni 1933, dass etwa 4000 Menschen anwesend waren, als einige hundert im Ohio-Fluss getauft wurden. Und die Stimme erscholl, wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgegangen ist. So wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Dann müssen wir der Sache von jetzt ab mehr Bedeutung beimessen, wie wir es bisher getan haben. Das ist wahr. Wir sind es unserem Gott schuldig. Sonst hat er an uns vorbeigeredet und wir hätten gar nicht hören brauchen. Aber ich glaube, dass Gott Menschen hat, die auf sein Wort hören. Und ich sage euch, die Klarheit kommt nur da, wo man unter dem Schall des Wortes Gottes wirklich von Herzen zuhört, damit der Geist Gottes es lebendig machen kann. Durch kein Gespräch, durch keine Unterhaltung, Man kann die Dinge hin und her wälzen, die Nächte hindurch. Es wird keine Klarheit kommen. Aber unter dem Schall der Verkündigung des Wortes Gottes wird der Heilige Geist gegenwärtig sein und das Wort denen offenbaren, die es in ihrem Herzen aufnehmen. Wenn wir da auch noch in Eile an Offenbarung Kapitel 10, Vers 7 denken, die Stelle, die ja nun immer und immer wieder gelesen und auch zu unserer Aufmerksamkeit gebracht wird, da steht es dann tatsächlich auch wieder geschrieben in Vers 7, sondern in den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird, dann ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft zuverlässig mitgeteilt hat. Auch in dieser Stelle ist nichts von Aposteln und Lehrern und Hirten gesagt. Weshalb nicht? Weil wir es am Ende nicht nur mit Evangelisation, nicht nur mit Belehrung, sondern mit biblischer Prophetie zu tun haben, die sich vor unseren Augen erfüllt. Es gibt doch viele Menschen, die an die Einheit Gottes glauben. Es gibt doch viele, die auf den Namen Jesu Christi taufen. Die gehen doch nicht nur in die Tausende, die gehen in die Hunderttausende auf der ganzen Erde. Aber wo sind diejenigen, die das Wort der Stunde durch göttliche Offenbarung auf- und annehmen? Wo sind diejenigen, die wirklich begreifen, worum es geht? Natürlich, man kann alle Hunde wach machen und dann weiß man nicht mehr, wie es weitergeht, indem man fromme Bibelpassagen verwendet, aber nicht in dem richtigen Zusammenhang. Ich gebiete heute Abend, dass alle, die sich auf den Dienst Bruder Branhams berufen, dass sie die Passagen, die auf seinen Dienst zutreffen, verwenden, wenn sie von seinem Dienste reden. Oder sie mögen schweigen. Es geht nicht mehr anders. Wir können nicht auf zwei Gleisen zur gleichen Zeit fahren. Und wir können noch einen Schritt weitergehen. Das ist alles nur die Einleitung zu den Dingen. Aber aus dem Propheten Malachi, wir haben es oft und oft gehört. Wisst ihr, ehe geschrieben steht, siehe oder wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, steht noch ein Vers davor. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass dieser Vers auch noch geschrieben steht. Vers 22, 23 und 24. Bleibet eingedenk des Gesetzes meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb Satzungen und Verordnungen für ganz Israel aufgetragen habe. Wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne ihren Vätern zuwenden, damit ich nicht kommen muss und das Land mit dem Bannfluch schlage. Ehe die Verheißung des letzten Propheten gegeben wird, ist hier durch den Geist im prophetischen Wort darauf hingewiesen, was Gott zu Mose und durch Mose geredet hat. Und deshalb hat Bruder Branham immer wieder betont, dass jetzt in der letzten Zeit alle Geheimnisse von 1. Moses bis hin zur Offenbarung kundgetan werden. Oder ist es nicht so? Haben wir es nicht in all seinen Predigten gelesen? Und wer soll dann kommen und sagen, ja, aber das, was er da sagt, das stimmt nicht mit der Lehre der Apostel überein. Oh Gott, hilfe uns und sei uns gnädig, unsere Zungen im Zaume zu halten. Denn eines Tages wird es zu spät sein. Und wir haben die Linie überschritten und haben nicht begriffen, dass wir es nicht mit einem Menschen zu tun haben, sondern mit Gott, der durch ihn geredet hat, als das so spricht der Herr. Und ich habe ihn sagen hören, und es ist auf Band und wohl auch in Druck. Er sagte, ich würde mich hüten und es nicht wagen zu sagen, so spricht der Herr. Es sei denn, der Herr habe zuerst zu mir geredet und es mir geoffenbart. Er sagt, für nichts in der Welt würde mich jemand dazu bewegen können, sagen, so spricht der Herr. Es sei denn, Gott hat gesprochen und es mir geoffenbart. Und wenn nach einer Predigt steht, sieh, so spricht der Herr, wer hat dann noch, was haben wir dann noch zu sagen? Wenn Gott geredet hat, dann haben wir zu schweigen, uns zu hören und aufzunehmen und uns bei ihm zu bedanken, dass er geredet hat. Amen.
Ich denke, jetzt werden wir aufstehen und beten. Mächtiges Wort heute Abend. Wir sind so froh und so dankbar dafür. Wir sind so froh für die Führung deines guten Heiligen Geistes. Für die Leitung, Halleluja. Du hast Gnade geschenkt zum Reden und du hast Gnade geschenkt zum Hören, Herr. Und so sind wir gesegnet, Herr, durch dein heiliges Wort, Herr. Ich bin so froh dafür, Herr. Und ich glaube, wir alle, Herr, sind so froh und so dankbar, Herr, dass du auf diese Weise so geredet hast, dass du meinen Bruder gebraucht hast, dass du ihn gesegnet hast. Dank sei dir, Herr. Du wirst weiter segnen, Herr. Du hast uns immer gesegnet, Herr. Halleluja. Sei deinem heiligen Namen in unserer Mitte, Herr. Dein Name sei geheiligt. Halleluja. Preis und Ehre, Dank und Anbetung dir, dem wahrhaftigen und dem treuen Gott. Halleluja. Amen.